Ja, der Bruder Kobert wird uns nun den Vortrag halten, die Heiligkeit von Leben und Blut.
Die amerikanische Astrophysikerin Jill Tarter, sie ist Direktor des sogenannten SETI-Programms. Bei diesem Programm wird seit 50 Jahren nach Leben im Weltall geforscht. Bisher jedoch ohne Erfolg, wie sie vor kurzem in einem Interview zugeben musste. Aber was war diesen Forschern offensichtlich nicht bekannt? Nun, dass das Universum und alles Leben einen Ursprung, einen Schöpfer hat. Und so hat es Leben schon immer gegeben, weil Jehova Gott, der lebendige Gott, der Quell des Lebens ist und sein Leben weder einen Anfang noch ein Ende hat. So vermittelt uns das auch der Bibeltext aus Psalm 90, Vers 2, wo gesagt wird, von unabsehbarer Zeit bis auf unabsehbare Zeit bist du Gott. Und von diesem Gott stammt die dynamische Kraft, die erforderlich war, um das gewaltige Universum zu erschaffen. Das Leben auf der Erde kam dann ins Dasein, als Gott den Bauplan des Lebens auf Materie übertrug. Und demzufolge ist das Leben hier auf der Erde nicht durch eine zufällige Verbindung chemischer Stoffe unter bestimmten günstigen Voraussetzungen entstanden. So etwas wurde noch nie beobachtet und ist in Wirklichkeit auch nicht möglich. Nein, die Entstehung des Lebens auf der Erde ist unmittelbar auf einen Befehl von Jehova, dem Quell des Lebens, zurückzuführen. Psalm 36, Vers 9 lehrt uns schon, dass Leben nur aus Leben entstehen kann. Und so erschuf Jehova lebende Seelen, Tiere und Menschen. Und diese Seelen waren physische Körper, versehen mit Geist oder Lebenskraft. Und dieses Leben wurde dann durch Atmung aufrechterhalten. Wir sollten anerkennen, dass das Leben eine wunderbare, eine heilige Gabe Gottes ist, die es jeden Tag zu schätzen gilt und zu der wir uns Jehovas Ansicht zu eigen machen müssen. Merken wir uns bitte, Leben ist in Gottes Augen heilig. Genau wie das Blut. Ja, warum auch das Blut? Nun, weil das Blut lebenswichtig ist für das Leben von Mensch und Tier. Es transportiert Sauerstoff und Nährstoffe durch den ganzen Körper, wodurch die Lebenskraft aufrechterhalten wird. In den Augen des Schöpfers steht deshalb auch Blut für Leben. Im 3. Mose 17, Vers 14 lesen wir, denn die Seele allen Fleisches ist sein Blut durch die Seele darin. Ihr sollt nicht das Blut von irgendeiner Art Fleisch essen, weil die Seele von jeder Art Fleisch sein Blut ist und jeder, der es isst, wird vom Leben abgeschnitten werden. Und Gott heiligte und segnete deshalb das Leben und das Blut der Menschen. Das Gebot, sich des Blutes zu enthalten, weil es heilig ist, wurde aber nicht erst den Israeliten gegeben. Schon Noah, der Stammvater der gesamten Menschheit, ihm wurde der Genuss und das Vergießen von Blut verboten, ein Verbot, das bis heute für die gesamte Menschheit verbindlich ist. Lesen wir bitte im ersten Buch Mose, im Kapitel 9, den Vers 4 und den Vers 6. 1. Mose, Kapitel 9, wir lesen bitte den Vers 4 und den Vers 6. Vers 4, nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen eigenes Blut wird durch Menschen vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Sollte sich das nicht auf unser Denken und Handeln auswirken? Und weil Gott weiß, dass die Seele des Fleisches im Blut ist, ordnet er eben an, dass Blut nur in Übereinstimmung mit seinem Vorsatz verwendet werden durfte. In der Vergangenheit gab Jehova dann konkrete Anweisungen darüber, wie Blut verwendet werden sollte, und häufig war Leben unmittelbar davon betroffen. So zur Zeit des ersten Passahs in Ägypten, da diente das Blut an den Türpfosten der israelitischen Häuser dazu, die darin lebende Erstgeburt vor dem Tod zu bewahren, als Jehova die 10. Plage über Ägypten brachte. Und unter dem Gesetzesbund forderte Gott dann Tieropfer zur Sündenvergebung. Er verlangte, dass ihr Blut auf den Altar gesprengt werden musste. Wurde das Blut aber nicht zu Opferzwecken verwendet, dann musste es auf den Boden ausgegossen werden. Dies zeugt von Anerkennung der Tatsache, dass das Leben von Gott stammt. Das Gebot dazu lautet: Was irgendeinen Mann von den Söhnen Israels betrifft oder einen ansässigen Fremdling, der als Fremdling in eurer Mitte weilt, welcher ein wild lebendes Tier oder einen Vogel auf der Jagd fängt, der gegessen werden darf, er soll in diesem Fall sein Blut ausgießen und es mit Staub bedecken. Aber die blutigen Opfer, die gemäß dem mosaischen Gesetz gefordert wurden, wiesen eigentlich nur auf ein größeres Opfer hin, nämlich auf das Lösegeld, wie es Paulus in Epheser 1, Vers 7 nennt. Er schreibt dort: Durch ihn, gemeint ist Jesus Christus, haben wir die Befreiung durch Lösegeld mittels des Blutes dieses einen, ja die Vergebung unserer Verfehlungen gemäß dem Reichtum seiner unverdienten Güte. Und so wurde Jesu Blut ein für allemal als Loskaufsopfer zur Sündenvergebung ausgegossen, was für gläubige Menschen zu ewigem Leben führt. Zu wissen, wie und warum Jesus starb, sollte unsere Wertschätzung dafür vertiefen, welche Rolle Blut für unsere Rettung spielt. Und deshalb verbot Jehova eben jeglichen Missbrauch von Blut. Unter dem später gegebenen mosaischen Gesetz konnte für den Fall, dass ein Mann das Blut eines Mitmenschen vergoss, ein naher Angehöriger als Bluträcher den Totschläger zu Tode bringen. War der Tod aber Folge eines Unfalls, so konnte der Totschläger in eine der 6 Zufluchtsstädte fliehen, um dort Schutz zu finden. Durch das Verbot des Missbrauchs von Blut setzte Gott eine Vorschrift fest, die nicht nur für Noah und seine nächsten Angehörigen galt, sondern für die gesamte Menschheit seit jener Zeit an, da alle Lebenden von der Familie Noahs abstammen. Über die Dauerhaftigkeit dieses Verbots sagte der Bibelgelehrte Joseph Benson: Man beachte, dass das Verbot des Blutgenusses, das Noah und seiner ganzen Nachkommenschaft auferlegt und gegenüber den Israeliten unter der mosaischen Ordnung auf äußerst feierliche Weise wiederholt wurde, nie widerrufen worden ist, sondern unter dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 15, bestätigt und somit zu einer für alle Zeit geltenden Verpflichtung gemacht wurde. Zitat Ende. Unter der christlichen Ordnung des ersten Jahrhunderts befasste sich deshalb die damalige leitende Körperschaft der Christenversammlung auch mit diesem Thema. Und unter der Leitung des Heiligen Geistes kam man dann zu folgendem Ergebnis. Und das finden wir in der Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und hier sind es die Verse 28 und 29, die wir bitte lesen. Das Ergebnis dieser Konferenz lautet also: Denn der Heilige Geist und wir selbst haben es für gut befunden, euch keine weitere Bürde aufzuerlegen als folgende notwendigen Dinge: Euch von Dingen zu enthalten, die Götzen geopfert wurden, sowie von Blut und von Erwürgtem und von Hurerei. Wenn ihr euch vor diesen Dingen sorgfältig bewahrt, wird es euch gut gehen. Bleibt gesund. Jeglicher Missbrauch von Blut sollte so ausgeschlossen sein. Und das schloss eben mehr als nur den Genuss von Blut ein. Denn wird die Heiligkeit menschlichen Lebens durch Blutvergießen verletzt, führt dies auch immer zur Blutschuld. Ein Christ könnte auf verschiedene Weise Blutschuld auf sich bringen. Natürlich durch Mord, aber auch durch andere Handlungen, bei denen jemand das Leben verliert. Und dazu gehört auch die Unterstützung einer mit Blutschuld beladenen Organisation, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird. Ja, aber auch durch das Essen und Trinken von Blut, ob als Nahrung oder zur medizinischen Behandlung, macht man sich schuldig. Nicht umsonst lesen wir auch in Apostelgeschichte 15 im Vers 20 in der Studienbibel der Neuen Weltübersetzung unter Berücksichtigung der Fußnote Folgendes: Sondern ihnen schreibe, dass sie sich beständig von Dingen enthalten, die durch Götzen befleckt sind und von Hurerei und von dem, was getötet wurde, ohne dass sein Blut abfloss und von dem Blut. Ja, wodurch könnte man sich ebenfalls schuldig machen? Auch durch die Weigerung, die gute Botschaft vom Königreich zu predigen. Warum ist das so zu sehen? Nun, anderen würden so lebenrettende Informationen vorenthalten. Welchen Wert der Apostel Paulus der Predigtätigkeit beimaß, geht auch aus dem hervor, was er in der Apostelgeschichte 20 im Vers 26 äußerte. Dort lesen wir: Darum rufe ich euch am heutigen Tag auf, zu bezeugen, dass ich rein bin vom Blute aller Menschen. Aber es gibt weitere Formen von Blutschuld. So behandelt die Welt das Leben häufig mit Geringschätzung, was an Gewaltverbrechen, an Kriegen zu sehen ist und einem Großteil dessen, was sie als Unterhaltung betrachtet. Und was ist zum Thema Abtreibung zu sagen? Etwas, was immer noch in großem Umfang betrieben wird. Allein in Berlin wird jede vierte Schwangerschaft durch Abbruch beendet. Abtreibung gilt häufig als ein einfaches Mittel zur Geburtenregelung oder als Frage der Bequemlichkeit statt als Missachtung vor dem Leben. Aber das ist es tatsächlich, denn ein vorsätzlicher Schwangerschaftsabbruch oder eine Abtreibung, durch die lediglich die Geburt eines unerwünschten Kindes verhindert werden soll, ist die willentliche Tötung menschlichen Lebens. Die Frage mag aber auftauchen: Betrachtet denn Jehova auch das Leben eines Kindes schon von der Empfängnis an, also schon in den frühesten Entwicklungsstadien, als kostbar? Lassen wir uns doch die Antwort vom Wort Gottes selbst geben und schlagen dazu den Psalm 139 auf. Psalm 139, und dort lesen wir den Vers 16. Kommt euch sicherlich bekannt vor, heute im Wachtumsstudium noch den Text. Dort heißt es: David hat den Psalm geschrieben und er spricht zu Jehova und sagt: Deine Augen sahen sogar den Embryo von mir, und in dein Buch waren alle seine Teile eingeschrieben hinsichtlich der Tage, da sie gebildet wurden und unter ihnen noch nicht einer da war. Was lehrt uns dieser Text? In Jehovas Augen ist menschliches Leben bereits von der Empfängnis an kostbar, also schon in den frühesten Entwicklungsstadien. Doch wie gehen wir persönlich mit dieser kostbaren Gabe um? Der Apostel Paulus warnt uns in Römer 14, Vers 12 mit den Worten: Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Alle diese Erfordernisse, die Gott an uns stellt, werden für uns verständlicher, wenn wir etwas tiefer über den Sinn und Zweck des Lebens nachdenken. Wir wissen schon, dass wir nicht ein Zufallsprodukt der Natur sind, sondern die gezielte Schöpfung eines wunderbaren Gottes. Über diesen Schöpfungsakt lesen wir im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 und 27 auszugsweise. Und Gott sprach weiter: Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, gemäß unserem Gleichnis. Und Gott ging daran, den Menschen in seinem Bilde zu erschaffen. Im Bilde Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Da der Mensch also im Bilde Gottes erschaffen worden ist, hat er auch Eigenschaften, die denen Gottes gleichen, und ist zum Beispiel befähigt, geistigen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken. So können wir für unseren Schöpfer Wertschätzung empfinden und wir dürfen ihn anbeten. Wir sind nicht nur mit physischen Fähigkeiten ausgestattet worden, sondern haben auch religiös-sittliche Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit wir wirklich glücklich sein können. Um also das Leben als heilig zu achten, muss man sein Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben. Das ist auch der Sinn dessen, was wir im Brief des Jakobus im Kapitel 4 finden. Lesen wir bitte in Jakobus Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Es heißt hier: Kommt nun, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in diese Stadt reisen, wollen dort ein Jahr zubringen, wir wollen Geschäfte treiben und Gewinn machen, wobei ihr nicht wisst, was euer Leben morgen sein wird. Denn ihr seid ein Dunst, der für eine kleine Weile erscheint und dann verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn Jehova will, werden wir leben und auch dieses oder jenes tun. Wir sollten, und das will uns Jakobus damit sagen, in unserem Denken und Handeln niemals Jehova Gott außer Acht lassen. Nur wenn wir unsere geistigen Fähigkeiten nutzen, um Erkenntnis über Gott in uns aufzunehmen, können wir auch eher seinen Geboten gehorchen und auf seinen Wegen wandeln. Dann können wir so handeln, wie es der Prophet Micha zum Ausdruck bringt über die letzten Tage, wo er sagte: Kommt und lasst uns zum Berge Jehovas hinaufziehen und zum Haus des Gottes Jakobs, und er wird uns über seine Wege unterweisen, und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden müssen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht werden sie das Schwert erheben, Nation gegen Nation, auch werden sie den Krieg nicht mehr lernen, lesen wir in Micha 4, Vers 2 und 3. In Gottes Pfaden zu wandeln bedeutet, nicht mehr für sich selbst zu leben. Ein hohes Maß an Selbstaufopferung ist somit erforderlich, aber Jehova erwartet das auch von uns. Denn auch nur so kann es uns gelingen, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die auffällige Zurschaustellung der Mittel, die jemand zum Leben hat, aufzugeben. Weil wir das Leben und das Blut als heilig betrachten, teilen wir selbstverständlich auch Gottes Ansicht über die Menschheit und bemühen uns entsprechend, unseren Nächsten Liebe zu erweisen. Und dazu gehört, dass wir Jehovas Interesse an der Menschheit im Allgemeinen teilen. Und Jehova will nicht, dass irgendjemand vernichtet werde. Nein, er lädt heute alle Menschen ein, Wohltaten und ewige Segnungen zu genießen. Deshalb ist die beste Hilfe, die wir anderen leisten können, nicht medizinischer Art, auch nicht sozialer Art, sondern die, dass sie sich für das ewige Leben qualifizieren. Da wir nun Jehovas Ansicht über die Heiligkeit von Leben und Blut teilen, sind wir auch verpflichtet, alles zu vermeiden, was Blutschuld nach sich ziehen könnte, etwa durch den Verlust unseres eigenen Lebens oder des Lebens anderer. Wie der Psalmist beten wir passenderweise darum, dass Jehova uns von Blutschuld und von mit Blutschuld beladenen Menschen befreit. David betete so im Psalm 51, Vers 14 mit den Worten: Befreie mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meiner Rettung, dass meine Zunge freudig deine Gerechtigkeit kundtue. Deshalb sollten wir alles daran setzen, uns auch von jeder Art der falschen Religion zu trennen. Wir sollten auf das hören, was der Apostel Johannes in der Offenbarung 18, Vers 4 niederschrieb, wenn es dort heißt: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Aus der Apostelgeschichte 15, Vers 28 und 29 entnahmen wir ja bereits, dass es verkehrt wäre, Blut zu essen oder auch zu trinken. Ja, das Trinken von Blut wird heute immer noch von einigen Naturvölkern praktiziert, wie zum Beispiel von den Masais in Ostafrika. Der Grund, weshalb Christen sich nicht an solchen Praktiken beteiligen, ist, dass Blut in Gottes Augen heilig ist. Deshalb sollte auch niemand das Fleisch eines Tieres essen, das nicht richtig ausgeblutet wurde. Wir können uns dazu merken, wird ein Tier erwürgt, mit einem Speer oder Pfeil durchbohrt, geschossen oder stirbt es in einer Falle und wird nicht schnell ausgeblutet, kann ein Christ das Fleisch nicht essen, ohne Blutschuld auf sich zu laden. Was schließt nun das Bewahren bzw. das Enthalten von Blut noch mit ein? Wir haben schon verstanden, dass das Essen und Trinken von Blut verboten ist. Was aber ist zu der medizinischen Praxis der Bluttransfusionen zu sagen? Erstreckt sich das biblische Blutverbot auch auf medizinische Anwendungen, wie zum Beispiel Bluttransfusionen, die doch zur Zeit Noahs, Moses und der Apostel noch gar nicht bekannt waren? Zwar werden medizinische Behandlungsmethoden ohne Bluttransfusionen zunehmend als zuverlässige Alternative anerkannt. Und dennoch kann es vorkommen, und ihr lieben Brüder und Schwestern, es kommt immer wieder vor, dass ein Christ im Krankenhaus unter Druck gesetzt wird, in eine Bluttransfusion einzuwilligen, mit der aber auch zahlreiche Risiken für seine Gesundheit einhergehen können. Unterstrichen wird diese Aussage noch durch ein Zitat anlässlich einer Konferenz des Nationalen Instituts für das Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten. Dort hieß es, annähernd eine von 100 Transfusionen geht mit Fieber, Schüttelfrost oder Urtikaria, das ist Nesselausschlag, einher. Weiter heißt es dort, annähernd eine von 6.000 Erythrozytentransfusionen führt zu einer hämolytischen Transfusionsreaktion. Wir sollten wissen, Vollblut wird schon seit langem nicht mehr transfundiert, sondern das Vollblut wird immer in seine 4 Hauptbestandteile aufgespalten. Und wenn jemand Blut braucht, wegen eines Unfalls oder Operation oder sonstige anämische Zustände, dann bekommt er eben Erythrozyten, nicht? Die roten Blutkörperchen. Aber es heißt dort, eine von 6.000 kann zu einer hämolytischen Transfusionsreaktion kommen. Was versteht man darunter? Es handelt sich dabei um eine ernste Immunreaktion, die akut eintreten kann oder noch einige Tage nach der Transfusion. Und sie kann zu akutem Nierenversagen, zum Schock und zu intravaskulärer Koagulation führen. Das bedeutet, dass es zur Gerinnung des Blutes innerhalb des Kreislaufs kommt und zum Tode führt. Ja, wir sollten uns unbedingt merken, wie die 4 Hauptbestandteile des Blutes heißen. Viele von uns können ja gewissensmäßig damit einig gehen, bestimmte Fraktionen zu akzeptieren. Aber wir sollten auch wissen, dass für die Ärzte der Begriff Fraktionen schon bei den Hauptbestandteilen beginnt. Nicht? Das Blut wird ja getrennt und damit sind das alles schon Fraktionen. Wir unterscheiden die 4 Hauptbestandteile und die daraus dann resultierenden Fraktionen. Das müssen wir dem Arzt sagen. Es ist schon passiert, eine Schwester sagte, ja, mit Fraktionen bin ich einverstanden. Und dann, als sie dann nach oben guckte, nachdem sie wach wurde, hing dort eine Erythrozytenflasche bzw. Beutel, weil der Arzt davon ausgegangen ist, Fraktion nimmt sie, kann ich ihr also Erythrozyten geben. Wir müssen das den Ärzten sagen, die können das ja nicht wissen, wie wir Unterscheidung. Ne? Interessant ist auch dazu, was der Anästhesieprimar Professor Gombotz aus Österreich in einem Interview zu diesem Thema Bluttransfusion sagte. Unter anderem heißt es dort, Bluttransfusionen haben dramatische Nebenwirkungen wie erhöhte Infektionsgefahr, erhöhte Infarktrate und eine höhere Sterberate. Blut ist wie ein starkes Medikament mit Nebenwirkungen. Und wir wissen aus Studien, dass 30% der bundesweiten Transfusionen gar nicht nötig wären. Es gibt sogar Herzoperationen ohne Blutkonserven. Weiter sagt er, In Österreich werden pro Jahr 400.000 Blutkonserven verbraucht. Das kostet uns immerhin 80 Millionen Euro. Und da die Bundesrepublik ein Zehnfaches an Bevölkerung hat, müssen wir davon ausgehen, dass bei uns nicht 400.000, sondern 4 Millionen Bluttransfusionen verwendet werden. Und die Kosten sind entsprechend dann bei 800 Millionen Euro. Ja, soweit noch zu diesem Zitat. Es ist zwar unser Wunsch zu leben, aber wir werden nicht versuchen, das gegenwärtige Leben vorübergehend dadurch zu retten, dass wir Gottes Gesetze übertreten. Und deshalb lassen sich wahre Christen unter gar keinen Umständen Blut transfundieren. Jesus Christus setzt auch hier den Maßstab, wenn er in Matthäus 16, Vers 25 sagt, wenn wer immer seine Seele oder sein Leben retten will, wird sie verlieren. Wer immer aber seine Seele um meinetwillen verliert, wird sie finden. Sicherlich wurde aus dem bisher Besprochenen deutlich, dass Christen das Leben und das Blut als heilig betrachten müssen. Und deshalb vermeiden wir auch bewusst alle Risiken. Wir vergewissern uns, dass unsere Fahrzeuge, unsere Wohnungen sicher sind. Wir halten uns an die Gesetze für den Straßenverkehr und andere Sicherheitsmaßnahmen, die das Leben schützen, helfen. Christen riskieren auch nicht zum Vergnügen oder zum Nervenkitzel ihr Leben, noch beteiligen sie sich an Extremsportarten oder gewaltbetonten Sportarten, bei denen Menschen mutwillig Schmerzen zugefügt werden. Somit sollten wir durch unseren Lebenswandel beweisen, dass wir Leben und Blut als heilig achten. Doch wie formen wir unser Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Jehovas? Indem wir in allen Dingen seinen Gesetzen und seiner Anbetung immer den ersten Platz einräumen. Wir stehen heute eigentlich vor der gleichen Frage wie die Israeliten vor dem Einzug in das verheißene Land. Und hören wir einmal, mit welchem Ernst Moses sie zu einer Entscheidung aufrief, die ausschlaggebend für ihre Zukunft war. Im 5. Mose 30, Vers 19 heißt es, ich nehme heute tatsächlich die Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch, dass ich dir Leben und Tod vorgelegt habe, den Segen und den Fluch. Du sollst das Leben wählen, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Ja, auch wir müssen heute zeigen, wo wir stehen. Und dazu gehört, bewusste Entscheidungen zu treffen und der wahren Anbetung absichtlich den ersten Platz einzuräumen. Wir sollten nicht glauben, dass es reicht, das Nötigste zu tun. Wie Jesus Christus wollen auch wir unser Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben. Schließlich wissen wir ja ebenfalls, dass wir Jehova Rechenschaft schuldig sind. Und deshalb kümmern wir uns auch um unsere Glaubensbrüder, wie im Fall von Naturkatastrophen oder auch aus anderen Gründen. Und wir helfen anderen, ewiges Leben zu erlangen. Das entspricht der Handlungsweise des Paulus, der von sich sagte, er habe sich wie ein Trankopfer für andere ausgießen lassen. Und doch empfand er dabei echtes Glück und Zufriedenheit. Auch wir können dieses Glück und wahre Zufriedenheit erlangen, wenn wir unser Leben in den Dienst Jehovas stellen. Dann mag es uns so ergehen wie dem König David, der im Psalm 16, Vers 11 sagte, du wirst mich den Pfad des Lebens erkennen lassen. Freuden bis zur Sättigung sind bei deinem Angesicht. Und da ist Lieblichkeit zu deiner Rechten immer da. Achten wir deshalb Jehovas wunderbare und heilige Gabe des Lebens, zeigen wir, dass wir die Heiligkeit von Leben und Blut ewig achten wollen. Danke.